und der Abschied von einer großen Fußballergeneration im deutschen Fußball.
Was Gerd Rubenbauer hier in der ARD beschreibt, ist das Aus für die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich. Mit 0:3 musste sich die deutsche Mannschaft gegen Kroatien geschlagen geben. Das, 1998, war die erste WM, die ich in meinem Leben so richtig mitbekommen habe. Und dementsprechend traurig war ich auch nach der Niederlage gegen Kroatien. Das wird jetzt hier quasi auch ein Stück weit Trauerbewältigung für mich sein. Aber das hier ist ein Zweiteiler. Und im ersten Teil schauen wir darauf zurück, wie der Weg nach Frankreich für die Nationalmannschaft eigentlich war und blicken auch auf die dunkelste Stunde des deutschen Fußballs. Das hier ist die Geschichte von Deutschland bei der WM 1998.
Achtung, und das gibt es nicht, das gibt es nicht.
Es ist kein System, keine Strategie, aber es ist eine Möglichkeit.
Dass man deshalb überlegt, von Seiten des DFB die Mannschaft zurückzuziehen, dafür fehlen mir jegliche Worte.
Yeah Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
Elmer. Das Mittelfeld wird ignoriert. Lange Bälle nach vorne, Klinsmann. Bierhoff, ganz nah bei ihm, Kadlec. Bierhoff kann sich durchsetzen, Kuba! Und Deutschland ist Europameister!
1996 wird Deutschland durch das Golden Goal von Oliver Bierhoff Europameister. Damals kommentiert von Béla Réthy im ZDF. Nur wenige Monate später legte die Nationalmannschaft dann aber den Fokus auf das nächste große Turnier, die Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich. Die sollte besser laufen als 1994, damals schied Deutschland ja in den USA im Viertelfinale gegen Bulgarien aus. Und die deutsche Nationalmannschaft kam eigentlich auch aus erfolgreichen Jahren. 1982, 86 und 90 stand Deutschland bzw. Westdeutschland in den WM-Finals und wurde 1990 ja auch Weltmeister. 92 und 96 dazu auch in den EM-Finals mit dem Titel 1996. Das dürfte die Zeit gewesen sein, in der auch die Weisheit geboren wurde, dass Deutschland eine Turniermannschaft sei. In der Qualifikation zur WM 1998 musste die deutsche Mannschaft damals dann gegen Armenien, Albanien, Nordirland, Portugal und die Ukraine ran. Nicht die allerleichteste Gruppe. Aber dass die Qualifikation so zäh wird, hatten wohl nicht viele erwartet. Zum Auftakt gibt's damals zwar ein 5:1 Auswärtssieg in Armenien, doch dann folgen ein 1:1 gegen Nordirland und ein 0:0 gegen Portugal. Im Auswärtsspiel gegen Albanien, das damals wegen Unruhen in Spanien stattfinden musste, liegt Deutschland nach einer Stunde auch zurück und hat es dem Joker Ulf Kirsten zu verdanken. Der erzielt nämlich damals einen Hattrick.
Und Klinsmann! Kirsten! Der Hattrick! Der Hattrick von Ulf Kirsten!
Am Ende gewinnt Deutschland das Spiel mit 3:2, liegt in der Tabelle zu diesem Zeitpunkt aber nur auf Rang 3, was nicht für die Qualifikation reichen würde. Zu dieser zähen Qualifikation äußerte sich nach dem Spiel auch Bundestrainer Berti Vogts in der ARD.
Ich habe gesagt, wir haben eine der schwersten Gruppen und die Ukraine ist uns bekannt. Die frühere Mannschaft Dynamo Kiew war jahrelang im Europapokal eine dominierende Mannschaft. Wir wussten schon, was uns erwartet und Portugal ist eine spielerisch sehr, sehr starke Mannschaft und wir freuen uns jetzt auf Bremen, wir freuen uns auf die Ukraine.
Gegen die Ukraine gewinnt Deutschland dann das Heimspiel in Bremen mit 2:0 durch das wohl beste Länderspiel von Mario Basler.
Basler, das hat er sich erkämpft und erarbeitet.
Aber der Knoten ist dadurch nicht wirklich geplatzt. Ein 0:0 in Kiew gegen die Ukraine, ein 1:1 zu Hause gegen Portugal und ein 3:1 Auswärtssieg gegen Nordirland, allerdings auch erst durch einen ganz späten Hattrick von Oliver Bierhoff.
Und wer, meine Damen und Herren, wer, Sie dürfen raten, ein Hattrick von Oliver Bierhoff.
Und somit hatte die deutsche Mannschaft noch 2 Spiele vor sich. Gegen Armenien in Dortmund und gegen Albanien in Hannover. Aus diesen beiden Spielen benötigte die Mannschaft von Berti Vogts 4 Punkte. Eigentlich ja machbar. Aber schon gegen Armenien steht es in der 69. Minute immer noch nur 0:0. Doch dann
ist das Tor des Jürgen Klinsmann. Schauen Sie sich den Mann an.
Ja, das war wirklich der Originalkommentar von Heribert Fassbender in der ARD. Aber ja, Klinsmann schoss das 1:0 und dann ging das Spiel noch 4:0 aus. Natürlich ein gutes Ergebnis, aber weit weg von überzeugend. Im letzten Gruppenspiel gegen Albanien muss Deutschland dann also einen Punkt holen, um sich sicher direkt für die WM zu qualifizieren. Und da gehen wir mal rein, denn das ist wirklich ein legendäres Spiel. Bis zur 54. Minute steht es da noch 0:0, doch dann greift Albanien über die rechte Seite an und flankt in die Mitte.
Achtung, und das gibt es nicht, das gibt es nicht. Eigentor, Jürgen Kohler.
Bela Reti ist im ZDF wirklich fassungslos und auch die Fans beginnen zu pfeifen. Doch dann scheint sich das Blatt zu wenden. Erst Thomas Helmer und dann Oliver Bierhoff drehen die Partie.
Ja, vorbei. Immer noch Hessler. Und Tor! Tor durch Oliver Bierhoff.
Aber nur eine Minute später, in der 80. Minute, gleicht Albanien wieder aus.
Tare von Fortuna Düsseldorf.
Deutschland wäre zwar immer noch qualifiziert, aber es ist so wackelig, da will sich niemand drauf verlassen. Etwas Druck fällt dann in der 85. Minute ab.
Und da ist es! Sein erster Ballkontakt! Olaf Marschall! Das müsste es doch jetzt gewesen sein!
Nee, Bela, das war es noch nicht. Wieder nur 2 Minuten später.
Als hätte ich es geahnt.
Aber dann.
Alle hoffen hier aus deutscher Sicht auf den Schlusspfiff. Und Oliver Bierhoff macht alles klar. 4:3. Die deutsche Mannschaft ist in Frankreich dabei.
Also erst in der Nachspielzeit des letzten Quali-Spiels gegen Albanien steht damit fest, dass Deutschland bei der WM dabei ist. Die Mannschaft hatte sich wirklich durch diese Quali gequält. Die Gruppenauslosung findet dann Anfang Dezember 1997 im eiskalten Stade Vélodrome in Marseille statt. Deutschland trifft auf die USA, den Iran und das damalige Jugoslawien. In der ARD fragt Waldemar Hartmann Bundestrainer Berti Vogts nach seinen Eindrücken.
Berti Vogts, so nach ein bisschen durchatmen und ein bisschen durchgehen dieser Gruppe. Sie hätte schwerer kommen können, denke ich mal.
Ja, selbstverständlich. Sie hätten allerdings auch leichter ausfallen können. Es sind zwei sehr undankbare Gegner mit USA und mit dem Iran und ein sehr, sehr spielstarker Gegner mit der Mannschaft aus Jugoslawien.
Gegen den Iran hat man noch nicht gespielt, aber es gibt Spieler in der Fußball-Bundesliga und ich denke, da kann man auch ein bisschen was erforschen. Die anderen sind bekannte Wesen.
Okay, die Amerikaner sind uns bekannt. Wir kennen sie von dem US-Cup, wir kennen sie von der Weltmeisterschaft her. Wir haben von Freundschaftsspiele gespielt gegen die Amerikaner und sie sind sehr, sehr kampfstark. Sie werden gegen Deutschland alles geben, denn sie lieben den deutschen Fußball. Okay, die Iraner, wenn man sieht, Aledai, wie er spielt in der Bundesliga und ich habe sie schon einmal gesehen, als ich Urlaub gemacht habe im Vorderen Orient, das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft.
Ja, Urlaub im Vorderen Orient macht Berti Vogts in den nächsten Monaten aber nicht. Denn die Frage ist ja, welche Spieler kommen mit nach Frankreich? Und um das herauszufinden, spielte Deutschland damals einige Testspiele. Doch da, typisch für diese Zeit des deutschen Fußballs, rumpelte es doch arg. Es gab zwar Siege gegen Saudi-Arabien, den Oman und auch Südafrika, aber es war einfach nur zäh, ohne Ende und wirkte wie veralteter Fußball. Während beispielsweise die Viererkette immer mehr Einzug in den Fußball hielt, war Deutschland immer noch mit einem Libero unterwegs. Was folgte, waren eine 1:2 Niederlage im einzig wirklichen Härtetest gegen Brasilien und ein 1:0 Sieg gegen Nigeria.
Die Chance ist da für Müller. Und da ist das Tor.
Und klar, Nigeria damals wirklich ein starkes Team, Super Eagles, Olympiasieger, das war genau diese Zeit mit diesen tollen Spielern. Aber der deutsche Fußball war einfach nicht mehr modern. Passend dazu mal eine Analyse von Günter Netzer aus der ARD vom Spiel zwischen Deutschland und Brasilien, die das Ganze irgendwie ziemlich perfekt, unbewusst auf den Punkt bringt.
Ja, das ist auch, es ist kein System, keine Strategie, aber Es ist eine Möglichkeit, unter anderem auch mit langen Bällen den kopfballstarken Bierhoff zu suchen, der mit dem Kopf natürlich seine Mitspieler bedienen kann, besser als jeder andere.
Naja, Vogts brauchte da auf jeden Fall noch Verstärkung, aber aus der Jugend kam damals nicht viel, also erinnerte er sich an Lothar Matthäus. Doch das war nicht ganz so leicht. Beim FC Bayern München konnten Jürgen Klinsmann und Lothar Matthäus nicht miteinander und auch Thomas Helmer hatte da irgendwie seine Finger mit im Spiel. Aber um das alles ganz genau zu durchschauen, empfehle ich euch mal die FC Hollywood-Doku in der ZDF-Mediathek. Die Kurzfassung: Lothar Matthäus war seit 1987 Kapitän der Nationalmannschaft und gewann 1990 so auch den WM-Titel. Anfang der 90er zog sich Matthäus dann aber zwei schwierige Verletzungen zu. Erst ein Kreuzbandriss und dann ein Achillessehnenriss. Er kämpfte sich zwar, in etwa so wie Ivan Drago in Rocky IV, an den Maschinen zurück auf den Platz, wurde aber nicht mehr für die Europameisterschaft 1996 nominiert. Das soll an einer Gruppe aus der Nationalmannschaft, federführend an Jürgen Klinsmann und Thomas Helmer gelegen haben, was beide aber in der eben angesprochenen Doku auch verneint hatten.
Warum sollten wir da eine Revolte gegen Lothar geführt haben? Nein, stimmt nicht, nein.
So war das letzte Länderspiel von Lothar Matthäus der 2:1-Sieg vom 18. Dezember 1994 gegen Albanien.
So, Lothar Matthäus, ein fast unfehlbarer Elfmeterschütze. Er enttäuscht uns nicht.
Wie auch immer, dieser Zwist hatte schon während der Qualifikation für Unruhen im Umfeld der Nationalmannschaft gesorgt. Aber Matthäus, damals auch schon 37 Jahre alt, spielte beim FC Bayern so gut und gleichzeitig hatte sich eben auch noch Olaf Thon verletzt, sodass Berti Vogts ihn wieder für die WM in Frankreich nominierte. Und es gab halt auch wenig richtig gute junge Alternativen. Vielleicht sowas wie Yves Eigenrauch, Thomas Rehmer, Thomas Linke, Jens Nowotny, aber die waren Vogts vielleicht auch einfach damals zu unerfahren. Also setzte er auf einen Kader mit vielen 90er Welt- und 96er Europameistern. So klang das damals in der Tagesschau.
Bundestrainer Berti Vogts hat Lothar Matthäus wieder in die Fußballnationalmannschaft aufgenommen. Er berief den 37-Jährigen in das deutsche Aufgebot für die Weltmeisterschaft vom 10. Juni bis zum 12. Juli.
Beim Vormittagslauf an der Seite von Giovanni Trapattoni wusste Lothar Matthäus bereits, dass er zum 22er Kader gehören würde. Eine Stellungnahme zu seiner Nominierung wollte Matthäus nicht abgeben. Was von der Presse seit der Verletzung von Nationalmannschaftslibero Olaf Thon zuerst gefordert und dann schon als beschlossene Sache gemeldet wurde, war für Berti Vogts erst nach vielen Gesprächen mit Matthäus Fakt.
Habe in diesem Gespräch auch sehr deutlich gemacht, dass sich einiges verändert hat in der deutschen Fußballnationalmannschaft, dass Jürgen Klinsmann der Kapitän dieser Mannschaft ist. Lothar war sehr einsichtig.
So bewahrt auch Jürgen Klinsmann, der zuletzt beim Länderspiel in Köln gegen Nigeria die Bank drückte, sein Gesicht. Ganz wichtig für den Teamgeist, denn wie jeder weiß, sind Matthäus und Klinsmann nicht gerade befreundet. Frustriert müsste Mario Basler sein, der etwas andere Bayern-Star. Super Mario wurde weder nominiert, noch steht er auf Abruf bereit. Mangelnde Fitness wirft ihm Vogts vor.
Und ich habe keine Chance mehr, ich habe keine Zeit mehr, während eines Vorbereitungslehrgangs hier Mario die nötige Fitness zu vermitteln.
Auffällig am Kader war, dass er sehr alt war. Das Durchschnittsalter betrug damals 30,28 Jahre. Älter war kein deutscher WM-Kader jemals. Der jüngste Spieler war Jens Jeremies mit 23 Jahren. Und damit ging es dann zur WM nach Frankreich. Das erste Spiel ging im Parc des Princes gegen die USA. Das gewinnt die deutsche Mannschaft dann auch mit 2:0 durch Tore von Andreas Möller und Jürgen Klinsmann.
Very deep corner. Klinsmann gets to it and Müller has turned it in. Yeah. Klinsmann just pulling away from Dooley. Well, that's the touch of a master.
Danach kommt das nächste Spiel am 21. Juni 1998 gegen Jugoslawien. Deutschland liegt in dem Spiel mit 0:2 zurück, kann aber doch noch durch Michael Tarnert und Oliver Bierhoff zum 2:2 Endstand ausgleichen.
Pressure from Germany, up goes Klinsmann and Bierhoff! It's 2-2! And it's a wonderful comeback!
Aber Fußball ist an dem Tag eigentlich nur Nebensache. Das Spiel gegen Jugoslawien findet in Lens statt, einer kleinen Stadt im Norden Frankreichs. Der Ort hat nur rund 35.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Rund 40.000 Fans waren im Stadion, etwa 20.000 kamen ohne Karte in die Stadt, darunter auch etwa 700 deutsche Hooligans. Die deutschen Behörden hatten die französischen Behörden davor gewarnt, aber die französische Polizei schien das alles etwas unterschätzt zu haben. Dann passierte es. Ein Ausschnitt aus der Tagesschau.
Deutsche Hooligans haben auch heute wieder in Frankreich für Angst und Schrecken gesorgt. Bereits vor dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft zerstörten sie in Lens ein Straßencafé und bewarfen Polizisten mit Flaschen. Auch nach dem Spiel kam es zu Zusammenstößen. Dabei wurden ein Polizist und ein Kameramann schwer verletzt. Rund 50 Randalierer wurden festgenommen. Die Krawalle hatten begonnen, weil viele Fans ohne Eintrittskarten angereist waren und keine Tickets mehr bekommen hatten.
Der schwer verletzte Polizist heißt Daniel Nivelle und ist damals 43 Jahre alt. Die französische Polizei hatte damals eine Polizeisperre an einer zentralen Kreuzung am Bahnhof geformt. Da kam man nur durch, wenn man ein Ticket für das Spiel hatte. Einige Hooligans machten dann eine Seitengasse als Schwachstelle dieser Kette aus, durchbrachen sie und prügelten auf brutalste Art und Weise immer wieder auf den schon am Boden liegenden Nivelle ein. Seine beiden Kollegen, mit denen er den Durchgang sicherte, flüchteten zuvor. Daniel Nivelle erlitt durch die Angriffe eine Schädelfraktur und fiel ins Koma. Die Bilder dieses Angriffs gingen damals um die Welt. Dieser Angriff sorgte auch in der deutschen Politik für hohe Wellen. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl sagte:
Eine wirkliche Schande für unser Land. Alle, die sich im Ausland so aufführen, egal welcher Nationalität, sind immer eine Schande für das jeweilige Land.
Der DFB, hier in Form seines damaligen Sprechers Wolfgang Niersbach, nahm stattdessen die Behörden in die Pflicht.
Wir müssen feststellen, dass präventiv nichts unternommen wurde, fast nichts unternommen wurde oder zu wenig unternommen wurde, denn sonst hätte es zu den Zwischenfällen nicht kommen können.
Ein Großteil der Hooligans kam jedoch in Kleinbussen über die Grenze und nicht in Zügen, wo der Grenzschutz eben aktiv war. Damals organisierten sich die Hooligans laut des Berichts der Tagesschau über neue Medien wie dem Fax oder das Internet. Dort riefen die Hooligans so wörtlich zum Frankreich-Überfall auf. DFB-Präsident Egidius Braun war bestürzt und wollte damals ein deutliches Zeichen setzen und die Nationalmannschaft komplett aus dem Turnier nehmen. Doch nach Gesprächen mit dem Bundestrainer und seinem Team änderte er seine Meinung. Berti Vogt sagte:
Dass man deshalb überlegt, von Seiten des DFB die Mannschaft zurückzuziehen, dafür fehlen mir jegliche Worte.
Und Egidius Braun antwortete darauf:
Mit dem Zurückziehen der Mannschaft hat es Überlegungen gegeben. Es hat andere Meinungen gegeben vom Bundestrainer. Dann ist die Entscheidung gefallen und die Entscheidung heißt eindeutig, wir bleiben hier, wir spielen.
Die deutsche Mannschaft blieb also bei der WM. Daniel Nivelle überlebte diesen Angriff tatsächlich. Nach 6 Wochen wachte er aus dem Koma auf. Er ist aber bis heute halbseitig gelähmt, auf den Rollstuhl angewiesen, auf einem Auge blind und kann nicht mehr riechen und schmecken. An den Angriff hat er keine Erinnerungen mehr. Bis heute unterstützt der DFB ihn und seine Familie und inzwischen ist Nivelle auch Inhaber des Bundesverdienstkreuzes. Das alles kann aber nicht darüber hinwegtrösten, dass das Leben von Daniel Nivelle und seiner Familie seit diesem Tag nicht mehr das gleiche ist. 6 der Hooligans werden später vom Gericht zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Einer davon wegen versuchten Mordes zu 10 Jahren. Der DFB bezeichnete diesen Tag bis heute als dunkelste Stunde des deutschen Fußballs. Deswegen ist es jetzt auch wirklich schwierig, einfach weiterzumachen und wir machen deswegen jetzt auch einen Cut. Wie seht ihr das denn? Wäre es eurer Meinung nach sinnvoll gewesen, die Mannschaft komplett aus dem Turnier zu ziehen, wie es Egidius Braun anscheinend erstmal vorhatte? Schreibt es gerne in die Kommentare, die ganzen Daten findet ihr in den Shownotes oder auch direkt auf yeahfußball.de. Ansonsten, wer sich nochmal etwas tiefer mit dem Angriff auf Daniel Nivelle beschäftigen möchte, findet dazu einen Link in den Shownotes. Da gibt es auch einen Link zur Daniel Nivelle Stiftung, die sich mit der Gewalt vor, während und nach Fußballveranstaltungen beschäftigt, diese analysiert und präventiv verhindern möchte. Im zweiten Teil schauen wir dann mal, wie sich die deutsche Mannschaft im weiteren Turnierverlauf so geschlagen und was für einen bis heute ewigen WM-Rekord sie aufgestellt hat. Abonniert den Podcast am besten auf euren Podcatchern, um das nicht zu verpassen. Ansonsten danke fürs Zuhören, macht's gut und bis zur nächsten Episode.